Hey, yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Heute geht's um einen Besuch beim Bäcker, in dem ich wahnsinnig viel Zeit hatte, um über mein Leben nachzudenken. Es geht ums Älterwerden, es geht darum, wie man immer weniger schläft und darum, wie man über den Spannungsverlauf seines Berufsalltags nachdenkt. Außerdem geht's darum, woher man eigentlich einen Metzger seines Vertrauens kriegt und woher weiß ich, ob ich meinem Metzger vertrauen kann und was kann ich meinem Metzger alles anvertrauen und warum genau vertrauen so wenig Leute in der heutigen Zeit ihrem Bäcker? Warum gibt's keine Bäcker des Vertrauens mehr? Warum switcht jeder zur Backstation? Fragen über Fragen, ich habe die Antworten für euch. Und jetzt geht nochmal jeder aufs Klo. Und dann reiten wir los, Cowboys und Cowgirls. Jiha! Hier ist Lokalverbot. Ja, hallo, ich grüße euch. Ich hoffe, bei euch passt alles. Ihr habt einen schönen Tag. Ihr habt vor allem vielleicht einen schönen freien Tag, wenn ihr das am Montag erst hört. Weil es ist ja Pfingstmontag, ein Feiertag, der eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat, auch in der Kirche nicht. Also früher hat man wohl einfach Feiertage über zwei Tage gefeiert. Ganz komisch, dass da irgendwie der Montag dann noch frei ist. Irgendwie, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man schon drauf, was da, glaube ich, früher los war. Dass die einfach geil reingesoffen haben und dann musste man irgendwie noch mit Gott rechtfertigen, dass man den Montag auch noch frei haben muss. Und es hat irgendwie geklappt, was ich ganz cool finde. Schade auch, dass das heutzutage nicht mehr möglich ist, dass man irgendwie solche Feiertage neu einführt. Meiner Meinung nach könnte man jeden Montag frei machen, aus genau diesem Grund, wenn Sonntag mal wieder etwas besser schmeckt als sonst. Ja, ich hoffe, dass dann jeder von euch ein schönes, langes Wochenende hatte oder noch hat. Und im Idealfall wird dieser Podcast jetzt leicht verkatert gehört, so dass das Hirn noch ein bisschen auf Durchzug ist, dass man vielleicht zu wenig geschlafen hat, weil dieser Schlafmangel ist so eine Sache, die kommt irgendwie mit dem Älterwerden. Und das sind so Sachen, das war mir zuerst nicht bewusst, bis es mir dann ein paar Leute gesagt haben. Und zwar habe ich schon ziemlich oft gehört, dass mir Kumpels so sagen, boah Mann, irgendwie nach dem Saufen oder nach dem Feiern, ich wache einfach immer um 8 Uhr in der Früh auf, es ist die Hölle. Ich kann nicht mehr schlafen und ich habe mir da immer gedacht, wovon reden die eigentlich, was für ein Scheiß und wie geil ist das, wenn ich einfach um 8 schon wach bin, dann habe ich so viel Zeit, den ganzen Tag was zu machen und irgendwann holt einen dann selbst dieser Alterungsprozess ein und dann merkt man am eigenen Leib, okay, so geil ist es gar nicht. Also wenn ich jetzt feiern gehe, dann ist es bei mir auch so, ich komme um 6 in der Früh heim teilweise und ich wache einfach um 8 auf. Und ich habe aber immer noch mehr oder weniger dasselbe dumme Hirn wie um 6 in der Früh, nur dass ich nicht schlafen kann. Das ist total nervig und da merkt man wirklich, dass man älter wird, sobald das irgendwie einsetzt in seinem Leben. Also ich glaube, ab jetzt geht's steil bergab. Das ist auch irgendwie dumm, weil was ist Schlaf eigentlich? Okay, natürlich ist es erholsam, aber ich finde, Schlaf ist einfach so diese Vorspulfunktion in seinem Leben, dass man, wenn man keinen Bock jetzt hat auf das Ganze, dann schläft man halt einfach so lang, bis endlich das nächste Event ist. Also darf natürlich nicht allzu weit weg sein, aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt irgendwie abends auf die Arbeit freut und aber nicht so lange wach bleiben will, bis man endlich arbeiten kann, dann ist es ja so bei euch und auch bei mir, dass man dann irgendwann abends ins Bett geht, dass man möglichst um 6 Uhr in der Früh aufwacht und endlich wieder in die Arbeit gehen kann. Aber selbst das haut nicht mehr hin bei mir. Also sagen wir mal, ich muss um 7 das Arbeiten anfangen. Ich bin um 3 wach gefühlt. Wie bringe ich denn die Zeit um von 3 bis um 7, diese 4 Stunden? Was mache ich denn da die ganze Zeit? Das ist wirklich schwierig, dass man da auf was kommt. Da habe ich mir jetzt mal ein bisschen durchprobiert, so in letzter Zeit. Was kann man denn in der Früh machen? Und ich habe mir gedacht, vielleicht fange ich erst so mit was an, was auch irgendwie in der Gesellschaft ein bisschen angesehen ist, dass ich mein Standing auch ein bisschen nach außen besser verkaufen kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was wird denn immer so von LinkedIn gepredigt und von so erfolgreichen Unternehmern? Ja, man muss in der Früh schon Sport machen. Und früher, muss ich sagen, hatte ich da schon massiv Respekt davor. Da habe ich mir immer gedacht, wow, da gehört schon eine Menge Disziplin dazu, dass man sich so früh am Morgen schon zum Sport zwingt und dass man das dann auch durchzieht. Aber mittlerweile denke ich mir, ja, passt, ich bin ja schon seit 3 Stunden wach. Also ich könnte eigentlich schon früher gehen, nur dieses scheiß Gym macht halt erst um 6 Uhr auf. Und naja, dann habe ich das trotzdem mal gemacht. Und es ist ja auch so, das ist nicht einfach um 6 Uhr Sport machen, sondern man braucht ja mal wieder einen coolen englischen fancy Namen. Und es sind dann sogenannte 6 AM Clubs. Also du bist um 6 Uhr in der Früh, stehst du schon schweißgebadet im Gym, während die ganzen faulen Versager noch zu Hause im Land der Träume verweilen, bist du schon da und stemmst die Eisen in den Morgenhimmel. Und ja, ich war schon richtig heiß, hab so ein bisschen Motivationsvideos auf dem Weg hingehört, dass ich wirklich schon mit Pump im Gym ankomme. Und dann war ich da. Zwischen der ganzen Elite Deutschlands habe ich dann in der Früh trainiert und man schaut ja erstmal so ein bisschen rum, was man da eigentlich macht, weil wie verhält man sich denn so? Was sind denn für Leute anwesend? Und zu meinem Überraschen waren da einfach quasi nur Rentner und paar junge Leute waren auch da, muss ich sagen. Und bei den Rentnern, okay, denen wird's halt wie mir gehen, nur dass sie noch früher aufwachen. Aber bei den jungen Leuten habe ich schon auch gesehen, es kommt eigentlich gar nicht so aufs Trainieren an. Es kommt eher so aufs Handyspielen an. Also ganz wichtig ist, dass man eigentlich während dieser Stunde Sport, die man da macht, eigentlich ausnahmslos am Handy hängt. Dass man da schon mal Social Media alles gesehen hat. Vielleicht ist das so der Trick, dass man dann in der Arbeit fokussierter ist, weil dann verpasst man nichts mehr. Man hat ja schon alles gelesen, man weiß über alles Bescheid, man hat die neuesten Insta-Stories gesehen und kann dann irgendwie befreit in die Arbeit gehen. Dann habe ich das auch so gemacht und das hat wirklich gut hingehauen. Also ich habe da echt in der Stunde recht viel Instagram und Snapchat und sowas alles machen können. Das einzige Problem war dann am Ende, dass mein Akku schon fast 50% leer war. Und das ist halt auch irgendwie scheiße. Ich meine, wie soll ich denn da über einen Arbeitstag kommen, wenn ich schon mit 50% Akku in die Arbeit fahre? Da wird man dann ja irgendwie auch ab Mittag langweilig. Also irgendwie bei allem Respekt vor dem Sportlichen und so, dieser 6 AM Club war nicht wirklich was für mich. Aber man muss ja auch nicht immer Sport machen in der Früh. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in London jetzt ein Pub aufgemacht hat, der einfach schon um 6 Uhr in der Früh aufmacht, dass die Leute vor der Arbeit schon ihr erstes Bier trinken können. Das ist auch ein toller Ansatz. Also schade, dass es sowas hier nicht gibt. Sowas ist natürlich auf dem ländlichen Raum auch schwer umzusetzen, weil man ja doch viel mit dem Auto unterwegs ist. Aber in so Städten wäre das durchaus was Schönes, weil aktuell ist es schon noch so, dass dann gern das erste Bier bei Tankstellen und sowas geöffnet wird, was aber am Ende nicht so idyllisch ist, wird schon mehr hermachen, wenn man so sich in der Früh davor im Pub trifft und dann so gegen 7 geht jeder los, man zahlt noch schnell oder man zahlt vielleicht auch nicht, weil man kommt ja nach der Arbeit eh wieder. Also wäre durchaus was ich mir auch in den Großstädten Deutschlands vorstellen könnte, was bestimmt wieder mehr Motivation am Arbeitsmarkt zurückbringt. Aber ja, was kann man denn dann am Land machen? Also ich habe mir überlegt, was machen denn so Leute, die so viel Zeit haben? Und dann ist mir noch eingefallen, ja klar, ich muss einfach anfangen, zu absolut unchristlichen Zeiten einkaufen zu gehen. Und muss man schon sagen, ist schon chillig vor der Arbeit einkaufen gehen. Da war ich da in so einem Supermarktkomplex. Da ist es ja oft so, dass nicht nur Supermarkt drin ist, sondern es gibt auch eine Bäckerei und gern mal irgendwie so einen Imbissstand noch. Und da habe ich mir gedacht, ja passt, dann hole ich mal vor der Arbeit Brot, weil es gibt ja nach der Arbeit ist immer alles so ausgesucht und sowas. Und da habe ich aber die Rechnung natürlich mal wieder ohne Rentner gemacht, weil klar, die brauchen noch weniger Schlaf als ich. Und natürlich war da so eine ältere Dame vor mir, die ganz genau wissen wollte, was da alles im Sortiment ist. Und so langsam hat sich hinter uns alles angeschaut und die hat in einer Seelenruhe wirklich jedes einzelne Produkt durchgefragt. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, okay, für was ist denn diese Theke da und so, diese Scheiben natürlich, okay, Kühlfunktion und dass man nicht reintappt, aber man denkt sich so, ja klar, das macht ja eh keiner. Aber diese Frau hat wirklich jeden einzelnen Quadratzentimeter dieser Scheibe abgetastet und gedrückt, ja, was ist das, was ist da drin, was ist das, und es war wirklich komplett egal. Also die bräuchten fast bei so einer Bäckerei, die von so Rentnern belagert wird, so wie beim Rennsport, diese Abziehvisiere, dass sie da jedes Mal danach einfach eine Folienschicht runterziehen und es ist wieder sauber. Also es war absolut irre, was diese Frau da vor mir gemacht hat, und die hat eingekauft, als würde sie für eine ganze Fußballmannschaft eine Wochenration einkaufen. Und das ist auch so ein Ding. Irgendwann fängt man, glaube ich, an in seinem Leben, dass man so ein bisschen Tiefkühltruhen für sich entdeckt. Also, dass man anfängt, da eigentlich einen ganzen Jahresvorrat an Sachen anzuhorten, die man sehr oft auch aus Langeweile einfach einkauft. So, oh, da ist das Brot, das friere ich ein, da ist das Brot, das friere ich ein. Dann hat man zu Hause irgendwie 60 Laib Brot eingefroren, falls es doch mal vorkommen sollte, dass irgendwie 600 Leute spontan zum Mittagessen vorbeischauen. Aber ja, dann stand die da so da und ich bin dann schon so abgeschweift in meinen Gedanken und habe nebenbei die anderen Gäste halt beobachtet, was da so eingekauft wird. Und es ist schon wirklich bewundernswert, was manche Handwerker da in der Früh abziehen. Also mir kommt es fast so vor, als wären die oft ausgenommen von den Regeln der Ernährung, weil die sind teilweise echt überhaupt nicht fett und gut gebaut und so. Aber das, was sie da in der Früh auf dieses Kassenband legen, spricht eine ganz andere Sprache. Also mir kommt es fast so vor, als könnte man 2025 auf der Baustelle nichts mehr machen, wenn man nicht morgens in der Früh mindestens 2-3 Dosen Kong Strong, also irgendwie Billig Energy, zusammen mit irgendwelchen Aufbackprodukten aus der Backstation kauft und das dann in seinen Körper reinschüttet und erst dann kommt man irgendwie auf Betrieb. Man muss das mal runterrechnen, wenn das jeder Handwerker macht, ist das eigentlich schon ein bisschen der Treibstoff dieser Nation. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Liter Kong Strong dafür verantwortlich sind, dass wir heute so leben können, wie wir es leben. Also ist schon bemerkenswert und ist dann auch immer krass, wie man so die in die leeren Gesichter dieser Gesellen und Meister blickt, wie sie da rausmarschieren und dann ab dem Moment, wo diese Dose auf ist, kommt so langsam Fahrt rein. Und ich habe dann dieses Aufmachen der Dose in meinem Ohr so gehört und dieser süßliche Energy Drink Geruch hat sich ein bisschen in meinen Nasenlöchern verirrt und dann habe ich mir so gedacht, boah, warum tun die sich das eigentlich an? Und während ich so drüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass ich jetzt dann gleich 8 bis 9 Stunden in einem Bürostuhl sitzen werde. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an? Und dann bin ich so drauf gekommen, wie ist denn eigentlich so der Spannungsverlauf bei einem Bürojob im Vergleich zu einem Baustellenjob, zu einem Handwerkerjob? Was ist denn da so unterschiedlich? Oder gibt es irgendwelche Jobs, wo der Spannungsverlauf ganz anders ist? Also ist das irgendwie deckungsgleich und so? Da habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich mal so ein bisschen Kurvendiskussion hier machen. Und jetzt vielleicht nochmal als Erklärung für alle Handwerker. Also Kurvendiskussion ist nicht, irgendwelchen leicht bekleideten Frauen hinterher zu pfeifen, wie geil ihr Arsch ausschaut. Und an die ganzen Büroleute, es ist auch nicht, in Microsoft Teams drüber zu schreiben, wie geil doch der Arsch von der Kollegin ausschaut. Sondern es geht natürlich um mathematische Kurvendiskussion. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht mache ich mal so auf der Y-Achse, also das ist die Achse nach oben, wie viel Prozent Spannung man denn so hat von 0 bis 100. Das ist natürlich auch eine dumme Einheit, Spannung in Prozent anzugeben, aber so physikalische Einheiten hätten hier allgemein auch wenig Sinn. Also Volt, weiß ich jetzt nicht, ob man sich da so viel drunter vorstellen kann. Und allgemein, wenn man Arbeit als Kraft mal Weg sieht, hat man da im Bürojob gegenüber so einem Baustellenjob eh nichts zu melden. Also wir reden einfach über fiktive Größen und da habe ich mir jetzt einfach die Spannung über den Tagesverlauf rausgesucht und ich gehe mal von so einem 8-9-Stunden-Tag aus. Wie schaut es denn aus auf einer Baustelle? Und ich denke mal, dass man vielleicht in der Früh so einigermaßen bei Null anfängt. Ich würde mal sagen, wenn man bei absolut Null ist, dann hat man gar keinen Bock auf irgendwas, aber so ein bisschen drüber ist man schon. Und sobald man dann dieses Kong Strong getrunken hat, steigert sich ein bisschen und mit diesen Kong Strong kann man, finde ich, so eine Treppenstruktur nachbauen. Also jedes Kong Strong hebt dieses Spannungsniveau ein bisschen an. Und man kann natürlich Kong Strong auch durch Bier ersetzen. Und Bier hat ein bisschen eine härtere Steigung als Kong Strong, würde ich mal sagen. Und so kann man sich doch relativ zügig auf ein Niveau hochtrinken, bei dem die Arbeit durchaus erträglich ist und auch Spaß macht. Und dann muss man mal schauen, was so über den Tag passiert. Ich denke mal, gegen Ende ist diese Treppe dann auch, wenn man so zurückblickt, was man alles geschafft hat, schon sehr hoch. Also man ist vielleicht nicht bei 100% angekommen, aber vielleicht ist man schon bei 70% am Ende. Und dann Feierabend, weiß ich dann am Ende auch nicht, ob es konstant bei 70% bleibt, ob der Feierabend wirklich spannender ist als das, was man in der Arbeit gemacht hat. Ich würde eher sagen, man fällt wieder auf so ein gemütliches 50% Niveau runter, außer man hat halt relativ viel Bier getrunken, dann muss man auch noch nach der Arbeit nachhelfen, aber ich denke, dann kann man das Niveau so halten. Aber wie ist das dann bei einem Bürojob? Weil es ist durchaus schwierig, da mit Bier und Kong Strong zu arbeiten. Klar, könnte man machen, aber es ist ja nicht so ganz seriös. Im Büro wird ja eher mit Kaffee gearbeitet. Und da ist schon mal der erste Irrglaube, weil es laufen ja ganz viele im Büro immer rum und so, hey, nein, ich don't talk to me before my first coffee und so weiter und so fort. Man braucht erstmal einen Kaffee, dass man überhaupt anfangen kann, irgendwas zu machen, dass man anfangen kann zu funktionieren. Und ich finde aber, dass man sich mit dem Kaffee dieses Spannungsniveau nicht zwingend hochsäuft, sondern dass man sich's eigentlich runtersäuft, weil ich weiß nicht, was eure Morning Routine ist in der Arbeit. Aber viele kommen ja an und dann werden erstmal Getränke geholt und man holt sich einen Kaffee, um anzukommen. Aber so klar, wenn der Kaffee runterläuft, dann steigt es so ein bisschen, weil man sich ein bisschen auf den Kaffee freut. Aber mit jedem Schluck, den man von dem Kaffee nimmt, kommt einfach die Arbeit näher. Das heißt, ich saufe mich eigentlich von, sage ich mal, 10% Spannung ungefähr auf ein Niveau von 5% runter. Und wenn ich weiß, fuck, ja, jetzt geht's los, dann bleibt es aber auch einfach eine Gerade. Also dieses Spannungsniveau ändert sich absolut gar nicht mehr und dann gegen Feierabend wird es irgendwann mal wieder hochgehen auf 50%, sage ich. 50% spannend ist auch der Feierabend bei einem Bürojob. Vielleicht ist es aber auch nicht ganz so, dass es nur eine Gerade ist. Es gibt ja dann durchaus auch spannende Momente im Büro, zum Beispiel, wenn ein Kollege Kuchen dabei hat oder sowas. Aber das sind halt nur so kleine Dinge, das ist so wie als würde man vom Boden hochspringen. Man ist zwar kurz in der Luft, aber man landet halt am Ende doch wieder auf demselben Niveau. Also da ändert es nichts. Man kann vielleicht, der eine kann höher springen, der andere niedriger, kommt so ein bisschen auf den Geschmack vom Kuchen an, aber am Ende ist man doch wieder am Boden der Tatsachen zurück. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist schon ein bisschen veraltet, die Sicht, die ich jetzt habe, weil mit Sachen Homeoffice und sowas, diese ganzen Faktoren habe ich jetzt überhaupt nicht beachtet, das stimmt. Und deswegen habe ich mir auch nochmal Gedanken darüber gemacht, wie denn der Spannungsverlauf im Homeoffice ausschaut. Und da ist es natürlich ganz anders, weil klar, man wacht auch in der Früh auf, nur da funktioniert der Kaffee irgendwie anders, weil du trinkst den ersten Kaffee und dann weißt du, okay, jetzt arbeite ich erstmal gar nichts, jetzt mache ich erstmal die Wäsche. Und Wäsche machen ist natürlich spannender als Arbeit. Und dann geht es schon mal ein bisschen hoch. Und dann ist es so, es oszilliert ein wenig zwischen Nullpunkt und Mehrspannung. Je nachdem, klar, man macht die Wäsche und dann arbeitet man schnell was. Und dann, was könnte man dann machen? Man geht einkaufen. Vielleicht geht man einkaufen, ist ja auch was Schönes. Und dann geht's wieder hoch, das Spannungsniveau. Was kaufe ich denn ein? Dann ist man wieder zurück am Arbeitsplatz, macht wieder kurz was und dann schießt man aber schnell wieder hoch ins Spannungsniveau. Ja, was könnte man denn mittags kochen? Und dann macht man sich Gedanken übers Kochen und kocht und irgendwann fällt einem auf, oh Mann, jetzt habe ich schon lange nichts mehr gearbeitet, jetzt muss ich doch kurz mal wieder was machen. Und dann zack, rauscht's wieder in den Keller, das Spannungsniveau. Man ist sehr gelangweilt, aber dann ist man ja endlich so weit, dass man wirklich was essen kann. Mittagspause isst man dann lang, gern auch mal länger, als wenn man im Büro ist. Und dann kommt so ein bisschen das Mittagstief. Und das Mittagstief kann man im Homeoffice wahnsinnig gut überbrücken, indem man einfach ins Gym fährt. Und dann macht man ein bisschen Sport, kommt zurück, wieder arbeiten, man ist wieder bei Null. Aber dann gegen Feierabend ist man dann auch irgendwie bei einem höheren Spannungsniveau am Ende, weil man hat ja so viel geschafft über den Tag. müsst ihr mir vorstellen, bei so einem normalen Bürotag, wenn du heimkommst, musst du noch Wäsche machen, vielleicht noch was kochen, einkaufen, am Ende musst du noch ins Gym, da geht dir irgendwie die Zeit aus. Also es hat durchaus irgendwie seine Daseinsberechtigung, dieses Homeoffice. Aber ich will noch ein paar andere Spannungskurven diskutieren. Vielleicht auch mal von Jobs, die man nicht so kennt, die man vielleicht aus Videos oder sowas kennt, aber jetzt persönlich sind einem nicht so viele Leute bewusst, die dem Job nachgehen. So habe ich mir gedacht, vielleicht mal so diese Spannungskurve von einem Pornodarsteller diskutieren. Wie geht's denn bei denen los? Und ich denke allgemein, ich weiß nicht, wie lang der Arbeitstag von denen ist. Ich denke mal, wenn das so ein normaler machen würde wie ich, wäre es nicht so lang. Da müsste man vielleicht die Einheit in Minuten skalieren und nicht in Stunden oder vielleicht in Sekunden. Aber ich denke, die Jungs sind da schon irgendwie, sind ja auch Profis auf ihrem Gebiet. Ich denke mal, dass die schon mit mehr Spannung in den Tag starten. Also die werden nicht um 7 oder sowas aufstehen. Die werden vielleicht ausschlafen. Sind ja alle noch jung. Die können noch länger schlafen. Und dann denke ich, dass das irgendwie so ein bisschen auch eine Gerade ist. So, die Spannung ist sehr hoch und sobald dann aber der Dreh vorbei ist, sinkt sie ab und man kriegt so Klarheit in seinem Kopf und merkt so, okay, scheiße, mit was verdiene ich denn eigentlich gerade so mein Geld hier? Ist vielleicht gar nicht so geil. Oh Mann. Und dann sinkt dieses Spannungsniveau am Ende schon sehr weit nach unten, fast schon auf dieses Büroniveau. Und da ist es aber schon so, dass vor allem in diesem Business Aussehen ja auch recht viel sagt. Also könnte man durch das Aussehen da durchaus diese Kurve modifizieren von der Partnerin, mit der man jetzt zum Beispiel irgendwie was macht. Wenn die jetzt objektiv gesehen sehr gut aussieht, denke ich, ist dieses Spannungsniveau schon sehr hoch und am Ende fällt es eben ab. Wenn die jetzt aber wahnsinnig unattraktiv ist und ungepflegt und was weiß ich was, dann denke ich, dass man sich, je mehr man sich den Höhepunkt nähert, dann auch danach glücklich ist. Also der sexuelle Höhepunkt ist vielleicht relativ weit unten noch, aber der Spannungshöhepunkt ist dann danach, wenn man endlich heim kann. Und von dem her ist das fast schon vergleichbar mit der Kurve in einem Büro. Also vielleicht schlechter Vergleich, ob das Bürojob genauso ist wie Sex mit irgendeinem unattraktiven, ungepflegten Mann oder Frau, aber vielleicht auch ein bisschen treffend. Also ihr merkt, man kann diese Kurven irgendwie schon beeinflussen. Einerseits haben wir ja durch diese Treppe beim Handwerk gesehen, dass Alkohol da in der Lage ist, dass man diese Grundspannung ein bisschen anhebt. Und andererseits ist es jetzt auch das Aussehen, das dann irgendwie in der Lage ist, die Kurven zu invertieren, also dass man die quasi spiegelt an der X-Achse. Und das ist wahnsinnig spannend, weil das lässt sich auch auf den Bürojob übertragen. Man muss jetzt vielleicht nicht Aussehen nehmen, sondern kann ja so lässige Kollegen draus machen, sympathische Kollegen. Je sympathischer das Umfeld ist, desto zufriedener ist man doch, desto spannender ist das Ganze. Und da kann man dann auch diese langweilige Bürokurve irgendwie invertieren und dann wirkt der erste Kaffee wohl doch irgendwie so, dass man mehr Spaß hat. Und dann ist es gegen Ende, weiß ich jetzt nicht, ob das bei irgendeinem wirklich so ist, aber dann sinkt schon die Spannung, wenn man heimkommt, wenn man ein bisschen traurig ist, dass man nicht mehr im Büro sein kann. Ja, und Alkohol macht sowieso alles besser, also da kann man ja dann ein bisschen rumexperimentieren. Alles so Gedanken, die man irgendwie um 7 in der Früh in der Schlange beim Bäcker hat. Ich hatte auch wahnsinnig viel Zeit, weil die Dame vor mir gerade noch damit beschäftigt war, jede Semmel sich erklären zu lassen, jedes Brot in sämtliche Inhaltsstoffe aufteilen zu lassen. Also ich hatte Zeit, wirklich in mich zu gehen. Und ich wollte auch gar nicht stressen und dieser unangenehme Typ sein, der zu ihr sagt, jetzt tu mal zu, ich muss in die Arbeit, weil irgendwie war ich gerade so schön in meinen Gedanken gefangen. Und dann ist mir noch eingefallen, ja, ich habe irgendwie in letzter Zeit überlegt, weil ich meinen Geburtstag ein bisschen feiern wollte, was ich so für ein Buffet mache. Und das ist natürlich immer die Frage, was man da so macht und macht man irgendwie Fleisch, grillt man und so weiter. Und ich habe da sehr viele gute Erfahrungen gemacht, wenn man sowas Vegetarisches macht, weil das halt immer frisch ist und irgendwie leichter im Magen ist, falls man doch eine Feier macht, wo man mal das ein oder andere Bier auch trinkt, weil es muss ja alles irgendwie Platz haben im Magen und Fleisch nimmt da sehr viel Raum ein. Und dann ist es immer ganz spannend, wenn man sich da mit älteren Leuten unterhält. Und zwar habe ich da meine Oma gefragt, was sie denn so für Ideen hätte, was ich bei so einem Buffet machen kann. Und bei älteren Leuten ist es so im Kopf verankert, dass nur Fleisch eigentlich gut ist. Und sie hat dann so überlegt und ich habe halt so gesagt, Mai, ich plane halt den und den Salat und so weiter. Und dann meinte sie so, ja, du Maximilian, Presssack mag eigentlich ja jeder. Mit der kleinen Ergänzung, dass ich den Presssack aber beim Metzger meines Vertrauens holen soll. Und da habe ich so überlegt und habe mir gedacht, okay, Presssack mag eigentlich keiner. Also fast niemand mag Presssack. Was muss das damals für eine Zeit gewesen sein, in der wirklich jeder Presssack mochte? Und warum eigentlich Metzger meines Vertrauens? Ich meine, ich habe sowas nicht. Habt ihr einen Metzger eures Vertrauens? Und woher wisst ihr eigentlich, ob ihr eurem Metzger vertrauen könnt? Also mir kommt so vor, Metzger haben schon noch ein besonderes Standing, weil Bäcker werden sehr oft durch diese Backstationen ersetzt, zu Recht auch. Man fragt sich dann, woran es liegt, vielleicht weil man beim Bäcker 2,80 Euro pro Breze zahlt und bei so einer Backstation halt 60 Cent. Natürlich tun einem da die Jobs leid, aber irgendwie kann man sich am Ende auch oft dann nicht leisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Vertrauen zu den Bäckern wurde irgendwie vor geraumer Zeit mal gebrochen. Oder haben die das missbraucht? Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob das so, dass man sich einen Metzger und einen Bäcker des Vertrauens sucht, sobald man volljährig ist, weil der Zug ist irgendwie an mir vorbeigefahren und ich wollte es wahnsinnig gern nachholen. Dann habe ich mich eben gefragt, ja, wie läuft denn das ab? Wie kann ich denn rausfinden, ob ich einem Metzger vertrauen kann? Und was ist Metzger eigentlich für ein wahnsinnig komplexer Job? Also erstmal dieses ganze Fleisch- und Wurstwaren herstellen ist schon, denke ich, ziemlich schwer. Da muss man schon was drauf haben. Und dann auch noch diese ganze Seelsorgekomponente. Und es ist so eine Sache, die ich einfach in meinem Leben noch nie in Anspruch genommen habe. Und ich frage mich, ob das dann irgendwie so ein duales Studium auch sein könnte. Also mich hätte zum Beispiel früher sehr Psychologie interessiert. Das hätte ich wahnsinnig gern studiert. Da hätte einerseits mein Abi besser sein müssen und andererseits hatte ich halt wirklich keine Lust auf diese Metzgerarbeit in den Semesterferien. Ich habe da ein duales Studium angeboten bekommen von Südfleisch, aber da ist mir vielleicht oft dieses Tierwohl zu sehr am Herzen. Also ich tue mich da schon schwer, das zuzubereiten. Also Essen habe ich überhaupt kein Problem, aber das zuzubereiten ist schon schwierig. Und dann beides miteinander zu kombinieren, also so Schlachter und Richter gleichzeitig, ist schon schwer. Aber gut, was nehmen die nicht auf sich für uns? Man weiß ja, die würden jederzeit für uns töten. Und ich habe mir dann mal gedacht, ja gut, passt. Ich bin jetzt 30. Ich brauche sowas in meinem Leben, weil warum? Es gehen viel zu wenig Leute zum Psychologen. Ist ja auch nachgewiesen, dass so mentale Gesundheit sehr, sehr wichtig ist und vor allem, wenn man einen stressigen Bürojob hat und sowas, so wie es ich habe und so wie es jeder von euch hat, da muss man schon aufpassen, dass man da auch fit bleibt. Und da ist man eigentlich so blöd, wenn man zu einem reinen Psychologen geht und nicht den Metzger irgendwie mit ins Boot holt. Und da habe ich mir mal gedacht, ja passt, ich probiere es jetzt einfach mal. Und ihr kennt ja das alle so vorm ersten Mal, man informiert sich schon, wie das Ganze so abläuft. Und ich habe mich da ein bisschen in so Foren eingelesen und die haben mir da aber eigentlich alle recht zuversichtlich Mut zugesprochen, haben gemeint, ja, ich soll das einfach mal so offen ansprechen und für die ist es ja Routine, für die ist auch nichts peinlich und man muss sich auch vor nichts schämen, weil Metzger wohl auch der Schweigepflicht unterliegen. Also man kann seinem Metzger wirklich alles beichten und vor Gericht darf der dann nichts sagen. Das sind auch so Sachen, das hätte mir mal früher jemand sagen müssen. Ja. Und dann war das so, dann bin ich mal zum Metzger hin. Und wie sucht man sich denn überhaupt einen Metzger seines Vertrauens aus? Weil man, wenn man beim Metzger ist, ist man ja sehr selten direkt mit dem Metzger im Gespräch. Da sind ja immer so Metzgerei-Fachverkäufer oder Fachverkäuferinnen zwischengeschalten. Also ist es so, dass die schon als Metzger meines Vertrauens zählen? Oder sind es nur die Boten, weil der Metzger sich bedeckt hält, dass man ihn nicht erkennt, dass man vielleicht auch, weil er so viel Wissen hat, ihn nicht am Ende kidnappt und erpresst und sowas, dass er irgendwie was rausplaudert? Aber am Ende macht man sich ja diese Gedanken auch nur, weil man so unsicher ist, und es sind auch nur Ausreden. Deswegen habe ich gedacht, okay, Maximilian, du machst es jetzt einfach mal, du brauchst einen Metzger deines Vertrauens in deinem Leben, weil man muss sich ja auch mal irgendwie abstimmen, sich irgendwo einen guten Rat einholen, auch gerne mal therapiert werden. Und dann bin ich also zum lokalen Metzger gefahren und da war ich dann schon ein bisschen schüchtern, muss ich sagen. Also ich bin da rein und da waren 3-4 andere Leute da, man hört so ein bisschen mit und eigentlich hat da niemand seine Probleme offenbart. Also glaube ich, war das für die nicht so der Metzger des Vertrauens. Ich habe dann so ein bisschen mich um den heißen Brei gedrückt. Ich habe dann so gesagt, ach, ich weiß noch nicht, gehen Sie mal vor. Und irgendwann so nach circa 2 Stunden war es dann soweit, dass ich allein in dem Laden war. Und wie spreche ich das dann an? Also wie ist es denn in so einer Selbsthilfegruppe? Ich war noch nie in einer. Aber wie ist es denn da so anzusprechen, dass man ein Problem hat? Es dauert ja bestimmt so eine Zeit, bis man sich mal öffnen will. Aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich schon mal da, ich muss diesen Schritt gehen. Hör mal auf, so eine Memme zu sein, sei mal ein Mann. Und dann bin ich da zu diesem Metzgereifachverkäufer hin und habe so gesagt, ja, ich hätte gern so einen halben Ring Lioner, bisschen Putenschinken, und ich habe Depressionen. Und dann schaut er mich so an und man merkt sofort in seinem Blick, wie abgeklärt er war, wie der damit umgegangen ist. Es war einfach ein Fachmann. Also man merkt, dass der studiert hat. Und dann packt er das so ein und sagt so nebenbei, ach so, ja, Depressionen haben Sie. Und dann meint er so zu mir, ja, dann hier sind 2 Paar Depreziner. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass diese Wurstwarennamen ja komplett auch mit diesen ganzen psychologischen, psychischen Krankheiten zusammenhängen. Klar, Depression, Depreziner, hätte man auch selbst mal draufkommen können, gell? Und da habe ich mir gedacht, ja, ich muss jetzt ein bisschen spezifischer werden, beziehungsweise er ist auf mich zugekommen. Er hat dann gesagt, ja, warum haben Sie das denn? Sie können sich gern öffnen, Sie können mir wirklich vertrauen. Und im Normalfall ist es schon schwer, einem Menschen zu vertrauen, wenn er gerade ein Messer in der Hand hat und sagt, sie können mir vertrauen. Aber irgendwie war so in diesem Fleischumfeld, hat man sich so geborgen gefühlt. Und dann habe ich ihm einfach so ganz ehrlich gesagt, ja, wissen Sie, ich habe Erektionsprobleme. Und da meinte er, oha, das ist ja überhaupt kein Thema. Da bin ich nicht der Erste heute, der damit ankommt. Und da hat er super Sache dagegen und hat mir dann eben Presssack empfohlen. Und auch da ist es mir dann wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Klar, Presssack, Drucksack, quasi, dass man den Druck da los wird. Also war man auch wieder sehr kreativ. Hätte ich auch selber drauf kommen können, dass das damit gemeint ist. Und dann hat es auch irgendwie Sinn gehabt, dass früher wohl jeder Presssack mochte, weil man hatte keine Probleme dann, wenn man das gegessen hat. Und dann hat er nur diesen Presssack rausgeholt und wollte dann auch von mir wissen, so, er müsste dann noch die Größe wissen. Und ich habe es so geschluckt und wie er das meint. Und der hat dann so mit dem Messer halt diese Größe so abgeschätzt. Und dann habe ich so leise in mich reingesagt, ja, und so 8 Zentimeter vielleicht. Dann hat er das runtergeschnitten und hat gemeint, boah, ja, ist schon ganz schön viel, was ich da will. Ich fand es sehr sympathisch. Ich habe in dem Moment aber auch gewusst, dass er gelogen hat. Aber solche Momente gibt's halt einfach, hat ihn auch irgendwie nahbarer gemacht. Und ja, muss ich ganz ehrlich sagen, seit diesem Metzgerbesuch geht's mir auch psychisch besser. Also ich habe keine Probleme mehr, ich bin gut drauf, ich weiß, ich habe immer jemanden, mit dem ich reden kann. Ich habe sogar die Öffnungszeiten, wann ich mit dem reden kann. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so weit, dass ich weiß, wie es am Wochenende ausschaut, ob es da irgendeinen Metzger-Notdienst gibt, wo man durchrufen kann, wenn man irgendwie Probleme hat. Ist bestimmt auch eine Sache, die es gibt, die ich jetzt einfach noch nicht weiß, weil ich noch nicht so ganz in diesem Therapie-Thema drin bin. Aber das ist eine wahnsinnig gute Sache. Also nehmt es wirklich. Wenn ihr Probleme habt, geht auf euren Metzger zu. der hilft euch. Und man merkt auch, je mehr man mit seinem Metzger irgendwie im Gespräch ist, desto selbstbewusster tritt man auf. Ich glaube, dass zum Beispiel Markus Söder einen wahnsinnig guten Metzger seines Vertrauens hat, weil schaut euch das mal an, wie selbstbewusst der Mann nach außen auftritt. Und ich sag mal so, früher, es gibt ja immer so dieses, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Das ist natürlich absoluter Bullshit, außer die Frau ist Metzger. Aber ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid, wo sich Männer ihren Ratschlag holen. Natürlich können das Frauen auch machen. Aber da hat mich dann eine Sache immer noch interessiert. Was soll dieses Ganze? Warum vertrauen die Leute den Bäckern nicht mehr? Und das hat sich ja so getroffen, dass ich zum Glück gerade bei einem Bäcker in der Warteschlange stand. Und ich hatte so positive Erfahrungen mit diesem Metzger, dass ich mir gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach da auch mal direkt. Und dann war die Frau vor mir endlich fertig. Und dann habe ich die Verkäuferin angeschaut und hat gesagt, ja, servus, ich hätte gern zwei Brezen und ich habe Erektionsprobleme. Und dann schaut mich die an und lacht mich einfach nur aus vor allen anderen. Wirklich, es war richtig unangenehm. Und ich habe dann so gesagt, ja, ob sie es nicht verstanden hat, so, oh, ich habe jetzt erst gedacht, dass diese Brezenbestellung irgendwie so lustig war. Ich so gesagt, was ist denn an diesen Brezen so schlimm? Aber sie hat wohl über das zweite gelacht. Und ich habe mich dann richtig geschämt und bin dann auch ganz schnell weg. Also das war so ein unangenehmes Gefühl, wenn man sich in so einer Selbsthilfegruppe öffnet und dann einfach nur Gelächter kassiert. Ich war dann schon sehr in meinem Ego auch gekränkt. Aber trotzdem hat mich das irgendwie interessiert, ob es dann an so Backstationen diese Möglichkeit zur Seelsorge gibt. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber hinter den Backstationen sind ja auch oft immer so Mitarbeiter, die von hinten befüllen. Und da merkt man schon, man sieht das Gesicht nicht und er sieht einen auch nicht. Und das Ganze ist viel diskreter. Das ist wie in so einem Beichtstuhl. Und ich habe dann gesehen, dass der eben dahinter ist und habe so bei diesen Schinken-Käse-Croissants dann dieses Fach aufgemacht und so leise reingeflüstert, dass ich doch Erektionsprobleme habe. Und dann hat mir da so eine ganz warm klingende, harmonische Stimme geantwortet, dass doch alles kein Problem ist und ich soll mir nicht so den Stress machen. Und sie haben da was dagegen, ich soll mir einfach zwei Dosen Kong Strong mitnehmen. Und da ist mir dann auch aufgefallen, okay, ich weiß, warum die Jungs sich da vorher zwei Dosen Kong Strong geholt haben. Das müssen vielleicht Klempner oder sowas gewesen sein. Vielleicht hatten die ja noch irgendwas beruflich auch vor. Vielleicht bietet dieser Job ja auch mehr, als man nur so von außen sieht. Und mir ist auch aufgefallen, warum dann Leute einfach von diesen Bäckern wegswitchen zur Backstation, weil es wirklich so ist, diese Diskretion, das schätzen Leute immer mehr. Und es ist vielleicht auch das Problem, warum Metzger sich so schwer tun. Man merkt ja auch, dass der Metzgereijob immer mehr ausstirbt und auch so durch so, ja, Industriesachen ersetzt wird. Und es ist natürlich wahnsinnig schwierig, an so einer Kühltheke seine Gefühle irgendwie preiszugeben. Da hilft einem ja niemand. Und das sollten wir alle verhindern. Auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwie auch zwei Dosen Kong Strong gekauft und musste dann wieder an diesen dummen Bäcker beim Eingang vorbei. Und dann haben sich alle schon umgedreht und die Bäckerin hat so auf mich gezeigt und sie haben mich alle wieder ausgelacht. Ich genau gewusst, okay, bei denen ist wirklich kein Geheimnis sicher. Ich verstehe jetzt, woher das kommt, dass es einfach keine Bäcker des Vertrauens mehr gibt. Also ich war richtig, richtig sauer und bin dann einfach so fast schon schlecht gelaunt ins Büro gefahren und habe mir dann in der Kaffeeküche einen Kaffee gemacht und habe eigentlich meine Stimmung noch mehr in den Keller gesoffen, weil danach auch noch arbeiten und ja, und dann war so ein Kollege von mir auch da und ich habe so ein bisschen Gratsch mit ihm, so ein bisschen diesen Smalltalk in der Früh halt und was sagt man denn so, er ist normal nie so früh da und dann meine ich so, ja, hey, was bist du denn so früh da? Und dann meint er, ja, keine Ahnung, bei Ihnen sind heute irgendwie Klempner im Haus und seine Frau meinte, er soll ein bisschen früher schon gehen, weil er geschaftelt ja immer so, wenn Handwerker im Haus sind und das ist für die Frau immer so unangenehm. Dann habe ich natürlich ein bisschen noch so einen Dad-Joke gerissen und habe gemeint, ja, es kann ja sowieso niemand besser ein Rohr verlegen als du, ha, ha, ha. Dann haben wir beide sehr gelacht. Ich habe schon ein bisschen Kopfkino gehabt, was diese zwei Klempner, also ich hoffe, es waren nicht die, die ich heute früh getroffen habe. Und ja, dann haben wir so ein bisschen Gratsch noch. Und dann meinte er so, ja, hey, wenn es ist, er hätte Kuchen dabei. Den hätte seine Frau gestern vom Bäcker mitgenommen. Und dann war es mir klar, okay, natürlich, die Frau hat beim Bäcker erzählt, dass es nicht so läuft, dass sie ihren Mann betrügt und hat es halt heute früh diesen zwei Jungs von dem Klempnerbetrieb gesagt. Die haben sich hier schön mit Kong Strong bewaffnet und besuchen die Frau. Jetzt habt ihr nur innerlich schmunzeln müssen und ja, hab das Ganze aber unkommentiert gelassen und hab mir den Kuchen schmecken lassen. Und da habe ich mir gedacht, okay, es wurde mal wieder bewiesen, diese Bäcker können einfach nicht dicht halten. Und dann wollte ich aber meinen Metzger auch ein bisschen auf die Probe stellen und hab dann mittags einfach mal so beim Essen den Presssack ausgepackt und hab ihn gegessen und wirklich kein einziger wertender Blick, alle waren gut drauf und dann habe ich gewusst, okay, es ist wirklich der Metzger meines Vertrauens. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Tut mir leid für jeden, der heute irgendwie so leichte Unterhaltung erwartet hat, mit bisschen Schmarrn drin, dass es dann doch so ein ernstes Thema geworden ist. Aber so ist es eben. Mentale Gesundheit ist wichtig und es ist für jeden wichtig. Deswegen hier nochmal der Appell, wenn es euch schlecht geht, sucht euch Leute, mit denen ihr drüber redet und nehmt auch gerne diese Option beim Metzger wahr, weil die sind dafür ausgebildet. Die lernen all das nur für euch und es wäre auch schade, wenn man das irgendwie nicht in Anspruch nimmt. Und falls ihr euch vielleicht schon mal gedacht habt, vielleicht sollte auch ich in Therapie gehen, weil ich hier so viel Müll von mir gebe, seid ihr ja jetzt auch beruhigt, weil ihr merkt, ich habe einen Metzger meines Vertrauens. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über Feedback freuen, über Abos, über sämtliche Rückmeldungen von euch, über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Music und so weiter und so fort. Ihr kennt das Gelaber am Ende. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag und eine schöne Woche. Und so zerbröselt der Keks nun mal.